Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 3 Jahre haben im Irak die Armee, schiitische Milizen und Kurden gegen den IS gekämpft. Jetzt, wo er so ziemlich besiegt ist, tut sich im Nordirak eine neue Front auf, rund um die Erdölstadt Kirkuk. Die beanspruchen die Kurden für sich, aber auch die irakische Zentralregierung. Und die ist jetzt mit ihrer Armee vorgerückt. Was der Streit um Kirkuk für den Irak bedeutet, darum geht's heute zuerst im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Schon seit Tagen hat es immer wieder Berichte gegeben, dass die irakische Armee in das Gebiet um Kirkuk vorrückt. Heute Morgen ist sie dann nach Angaben der Regierung tatsächlich gegen die Kurden vorgestoßen. Die Armee sagt, sie kontrolliert jetzt unter anderem eine Militärbasis und ein Ölfeld in der Nähe von Kirkuk. Außerdem habe sie den Gouverneurssitz in der Stadt eingenommen. Die Zentrale der Provinzverwaltung sei zu diesem Zeitpunkt verlassen gewesen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass tausende Menschen aus Kirkuk geflohen sind. Aus lokalen Sicherheitskreisen heißt es, dass es bei Kämpfen in einer Stadt südlich von Kirkuk Tote und Verletzte gegeben hat. Mehr ist nicht bekannt. In Kirkuk selbst haben kurdische Kämpfer angekündigt, dass sie die Stadt nicht so schnell hergeben wollen.
Wir greifen zu den Waffen, um unsere Heimat zu verteidigen. Wir lehnen jede Vereinbarung mit denen ab.
Die Armeeoffensive ist die Reaktion der irakischen Regierung auf das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak. Vor 3 Wochen hatte sich eine große Mehrheit für einen eigenen kurdischen Staat ausgesprochen. Den fordern Kurden schon seit Jahrzehnten. Im Kampf gegen den IS haben sie in den letzten Jahren Fakten geschaffen. Die Peschmerga haben großen Anteil daran, dass der IS kaum noch Gebiete kontrolliert. Einer ihrer Erfolge gegen den IS war 2014 Kirkuk zurückzuerobern. Die Provinz um Kirkuk ist das zweitgrößte Erdölgebiet des Irak. Allerdings gehört es nicht offiziell zur autonomen Kurdenregion und es leben dort auch nicht nur Kurden, sondern auch Araber und Turkmenen. Für die Kurden ist aber klar, zu Kurdistan gehört auch Kirkuk. Die irakische Regierung ist strikt dagegen, dass die Kurden sich abspalten und auch noch Kirkuk mitnehmen. Ein schiitischer Abgeordneter verteidigt das.
Die Forderung der Zentralregierung, dass die Peschmerga zu ihren Stellungen von vor 2014 zurückkehren, ist rechtens und verfassungsmäßig. Die Peschmerga und die Regionalregierung müssen zur Vernunft kommen und diese Gebiete freigeben. Dann beginnt ein Dialog auf friedlicher Basis.
Kurdenpräsident Massoud Barzani weigert sich dagegen, das Referendum für null und nichtig zu erklären. Gestern hat er noch mit kurdischen Spitzenpolitikern über die Krise beraten.
Wir sind bereit, einen Dialog mit Bagdad zu beginnen, um die Probleme, die es zwischen uns gibt, zu beseitigen. Den Einsatz von Waffen lehnen wir ab. Laut der irakischen Verfassung dürfen Waffen nicht dazu verwendet werden, interne Probleme zu lösen. Wir hoffen, dass in keinen Gebieten Waffen eingesetzt werden, auch nicht in Kirkuk.
Verhandlungen über eine friedliche Lösung sind jetzt aber wohl erstmal gescheitert. Dem Vielvölkerstaat Irak droht damit ein weiterer Konflikt. Aber nicht nur zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen im Irak gibt es Risse, auch unter den Kurden selbst. Unser Korrespondent für die Region, Carsten Kühntop, hat Berichte gehört, nachdem einige Peschmerga-Kämpfer die Stellung im Süden von Kirkuk ein bisschen zu leicht aufgegeben haben.
Diese Milizionäre werden von der PUK kontrolliert, neben der KDP die andere wichtige kurdische Partei. Die PUK hat traditionell gute Beziehungen zu Iran. Für Anhänger der rivalisierenden KDP sieht es also so aus, als zeige sich die PUK zu geschmeidig gegenüber Iran, das gerade auch im Konflikt um das Unabhängigkeitsreferendum die harte Haltung der Regierung in Bagdad unterstützt.
Der Iran ist gegen einen kurdischen Staat im Norden des Irak, weil auch im Iran Kurden leben, genauso wie in Syrien und der Türkei. Auch die ist strikt gegen einen eigenen Kurdenstaat.
Was sonst noch wichtig war?
In Niedersachsen ist die Lage nach der Landtagswahl gestern schwierig. Rot-Grün hat trotz des SPD-Siegs keine Mehrheit mehr, aber wer die neue Landesregierung bilden wird, völlig unklar. Die FDP hat noch einmal klargemacht, dass sie kein Regierungsbündnis zusammen mit SPD und Grünen will. Die SPD ist allerdings auf andere Parteien angewiesen. Sie hat zwar bei der Landtagswahl gestern die meisten Stimmen geholt, es reicht aber nicht für eine Regierungsmehrheit, auch zusammen mit den Grünen nicht. Vizekanzler Sigmar Gabriel von der SPD forderte die FDP-Politiker auf, mit SPD und Grünen in Niedersachsen zu sprechen.
Es sind jetzt alle klug beraten, dieses Wählervotum nicht zu ignorieren, sondern darauf zu setzen, dass eben eine stabile Koalition zustande kommt. Aber ich habe ganz großes Vertrauen, das wird ihm gelingen.
In Niedersachsen wäre auch eine Regierung aus SPD und CDU möglich. Auch für eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen würde es theoretisch reichen. Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, der die Neuwahlen im Sommer mit angestrengt hatte, hat Fehler eingeräumt.
Wir haben natürlich unzweifelhaft auch von einem guten Bundestrend zu dem Zeitpunkt profitiert. Aber bei genauerer Betrachtung der Lage in Niedersachsen ist das, was wir uns erhofft hatten, Wechselstimmungen durch Alternativangebote in den Inhalten zu erzeugen, nicht wirklich entstanden.
Nach der Niederlage der CDU in Niedersachsen haben Unionspolitiker heute wieder diskutiert, ob CSU und CDU weiter nach rechts rücken sollen. Auch vor dem Hintergrund, dass in Österreich bei der Nationalratswahl gestern die ÖVP mit diesem Kurs klar gewonnen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute gratuliert nach Österreich, meinte aber auch,
dass aber ansonsten natürlich der Wahlausgang nicht dafür spricht, dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich. Denn ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert vorstelle.
In Österreich steht noch nicht fest, wer nach der konservativen ÖVP zweitstärkste Kraft geworden ist, die Sozialdemokraten oder die rechtsnationale FPÖ. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, kann es noch ein paar Tage dauern. Erst dann fangen offiziell Gespräche über eine Koalition an.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird diskutiert, wie viel die Niedersachsenwahl mit der Bundespolitik zu tun hat. Auf der NDR-Facebook-Seite kommentiert Markus CHG den Stimmengewinn der SPD. Mitleidseffekt für die SPD nach der verlorenen Bundestagswahl. Hätte man auch am 24. September gewählt, hätte es anders ausgesehen. Anne Dunne hält auf der Bild-Facebook-Seite dagegen, das ist Landespolitik und hier standen nicht Politiker wie Herr Scholz, Herr Maas oder Herr Stegner zur Wahl. Peter Lieser sieht das in seinem Kommentar auf der Cicero-Seite anders. Aus meiner Sicht richten sich die Wahlergebnisse eindeutig gegen Merkel und Schwarz-Gelb-Grün. In der Hauptsache gegen Merkel. Man will sie nicht mehr. Die FDP hat auch direkt eine Klatsche zur Warnung bekommen für diese mögliche, angedachte Koalition mit den Grünen in Berlin. In eine ähnliche Richtung geht die Meinung von User Royal Tramp bei tagesschau.de. Insgesamt ist durchaus mit der Wahl in Niedersachsen eine gewisse Kanzlerin-Dämmung auszumachen. Angesichts dieser Niederlage in Niedersachsen erweist sich, dass Merkel in Ermangelung an Alternativen eher nur noch geduldet ist. Gottfried Meyer schreibt bei cicero.de, bei den beiden Wahlen gab es hinsichtlich der Spitzenkandidaten doch auch einen deutlichen Unterschied, der vielleicht das gute Abschneiden in Niedersachsen miterklärt. Herr Weil ist einfach nicht so großmäulig wie Herr Schulz aufgetreten.
Hat Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont letzte Woche die Unabhängigkeit ausgerufen, ja oder nein? Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte ihn ultimativ aufgefordert, die Frage bis heute Vormittag klar zu beantworten. Das hat Puigdemont in einem Brief an die spanische Zentralregierung aber nicht gemacht. Er ist ausgewichen und schlägt stattdessen vor, in den nächsten 2 Monaten einen Dialog zu starten. Der Politikwissenschaftler Luis Oriols von der Uni Carlos III in Madrid hat mit sowas schon gerechnet.
Die Regionalregierung ist nicht einen Zentimeter von ihrer bisherigen Linie abgewichen. Wir sehen hier eine Regionalregierung, die sich von Aktionen der Zentralregierung überhaupt nicht beeindrucken lässt.
Bis Donnerstag soll Puigdemont jetzt alle Unabhängigkeitsbestrebungen aufgeben, sonst will die spanische Zentralregierung Katalonien selbst regieren. Bahnfahren wird im nächsten Jahr wieder teurer. Die Deutsche Bahn will die Preise ab Anfang Dezember für Fernzüge um knapp 2% erhöhen. In der ersten Klasse um etwa 3%. Die Preise für die Bahncards und Platzreservierungen sollen sich nicht ändern. Der Sturm Ophelia hat Irland erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern ist er auf die Küste getroffen und hat das öffentliche Leben in Irland lahmgelegt. Unter anderem, weil der Strom für tausende Iren ausgefallen ist. 2 Menschen sind bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Sturm ums Leben gekommen. Ophelia ist der 10. Hurrikan, der sich in dieser Saison über dem Atlantik zusammengebraut hat. Die Laufbahn in Richtung Europa ist für Hurrikans extrem selten. Mittlerweile hat Ophelia an Stärke verloren. Trotzdem gilt er als heftigster Sturm in Irland seit 50 Jahren.
Und sonst in der Welt?
Nach dem verheerenden Anschlag in Somalia trauern viele Menschen dort um ihre Angehörigen. Lokale Medien berichten, dass die Friedhöfe der Stadt einen der arbeitsreichsten Tage in der Geschichte erleben. Allein auf dem Hauptfriedhof wurden gleichzeitig 80 Menschen beigesetzt. entsetzt. Ein Angehöriger sagte im Radio, er habe noch nie so viele Trauernde an einem Ort gesehen. Auch die Krankenhäuser in Mogadischu stoßen an ihre Grenzen. Viele Ärzte leisten Sonderschichten. Die internationale Hilfe läuft nur langsam an. Am Samstag hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem LKW an einer belebten Kreuzung in die Luft gesprengt. Mehr als 300 Menschen wurden getötet, Hunderte durch Trümmerteile oder einstürzende Gebäude verletzt. Beobachter sprechen vom tödlichsten Anschlag in der Geschichte Somalias. In Russland hat ein Gericht den Messenger-Dienst Telegram zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Macher sollen etwa 12.000 Euro zahlen, weil sie dem Inlandsgeheimdienst FSB keine Möglichkeit einräumen wollen, die Nachrichten der User mitzulesen. Die App ist in Russland vor allem deshalb beliebt, weil die Nachrichten verschlüsselt versendet werden. Der FSB hatte Telegram schon vor einer Weile aufgefordert, eine Möglichkeit zu schaffen, die Nachrichten zu entschlüsseln. Weil das Unternehmen das ablehnt, zog der Geheimdienst vor Gericht. Telegram hat jetzt 10 Tage Zeit, die Geldstrafe anzufechten. Die App wird weltweit von 100 Millionen Menschen genutzt. In mehreren Ländern werfen Sicherheitsbehörden Telegram vor, ein attraktives Kommunikationsmittel für Terroristen zu sein. Am internationalen Flughafen von Quebec in Kanada ist ein Passagierflugzeug mit einer Drohne kollidiert. Der Verkehrsminister des Landes sagte, dass es das erste Mal war, dass so etwas passiert ist. Er sei aber extrem erleichtert, dass das Flugzeug trotzdem sicher landen konnte. Der Zusammenprall hatte nur kleinere Schäden an der Maschine der Fluggesellschaft Skyjet verursacht. Der Minister sagte, dass es auch hätte katastrophal ausgehen können, wenn die Drohne zum Beispiel ins Cockpit gekracht wäre. Der Unfall ist schon am Donnerstag letzter Woche passiert. Kanada hat erst im Frühjahr die Vorschriften für Drohnen verschärft. Sie dürfen dort nicht näher als gut 5 Kilometer an Flughäfen heranfliegen und auch nicht über 90 Meter Höhe. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen oder gar Gefängnis rechnen. Der Zusammenstoß jetzt passierte in einer Höhe von 450 Metern. Zum Piloten der Drohne gibt es bis jetzt keine Informationen.
Wissensnachrichten.
Bei Tinder hin und her wischen, das kann ziemlich spannend sein. Aber nicht nur für uns, auch Wissenschaftler interessieren sich fürs Online-Dating. Die gehen nämlich davon aus, dass sich unsere Gesellschaft dadurch verändert. Alexandra Rank aus unseren Wissensnachrichten, was heißt das genau?
Ja, durch das Online-Dating vergrößert sich der Kreis der potenziellen Partner. Also während die Generation unserer Eltern ihren Partner eher in der Schule, an der Uni oder im Job kennengelernt hat, ist das ja beim Online-Dating so, dass man total fremde Menschen kennenlernt, die eben nicht aus dem eigenen Umfeld kommen, die vielleicht auch weiter weg wohnen, vielleicht aus einem anderen Kulturkreis stammen und die man kennenlernen will, weil man sich zu ihnen hingezogen fühlt.
Und wie genau wirkt sich das dann auf unsere Gesellschaft aus?
Laut der Forscher werden Gesellschaften durch Paare, die sich online kennengelernt haben, offener. Denn wenn eine Gesellschaft durchmischt ist, bauen sich Ungleichheiten eher ab. Es gibt also weniger Diskriminierung. Das haben Forscher der Universitäten Essex und Wien zumindest an der amerikanischen Gesellschaft beispielhaft untersucht, indem sie eine Reihe von US-amerikanischen Studien zum Online-Dating ausgewertet haben. Dort gingen Mitte der 90er die ersten Dating-Plattformen online und seitdem gibt es mehr Beziehungen zwischen Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen stammen.
Und das alles dank Tinder und Co.?
Ja, Tinder hat da tatsächlich einen großen Anteil dran. Tinder ist in den USA die populärste Online-Dating-Plattform und nachdem Tinder 2012 auf den Markt kam, stieg die Anzahl interkultureller Hochzeiten erkennbar an.
Und das liegt jetzt nur am Online-Dating? Das kann ich nicht glauben.
Ja, nicht nur. Das geben die Wissenschaftler auch zu. Also in einer Welt, die immer globaler wird, ist es ja insgesamt einfacher, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Aber Online-Dating ist eben auch ein Faktor. Zumal die Forscher vielen Paaren, die sich im Internet kennengelernt haben, auch eine hohe Stabilität zusprechen.
Zum Beispiel?
Ja, Paare, die sich im Internet kennengelernt haben, bleiben länger zusammen und lassen sich seltener scheiden als Paare, die sich quasi analog kennenlernen. Laut der Studie haben ein Drittel der Paare, die heutzutage heiraten, sich im Internet kennengelernt. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren sind es sogar 70%.
Von modernen Partnerschaften geht es jetzt hin zu modernen Familien. Da werden Messenger wie zum Beispiel WhatsApp immer mehr Alltag. Fördert oder schadet das dem Gespräch in der Familie?
Ja, Messenger fördern tatsächlich den Dialog mit Familien und Freunden. Das sagt das Münchner Kantar TNS-Institut, das eine repräsentative Studie zur digitalen Familienkommunikation durchgeführt hat. 65% der Befragten sagten, dass sie dank Messenger-Systemen eher darüber Bescheid wissen, wie es ihren Freunden und Bekannten geht. Und mehr als die Hälfte gab an, dadurch zu wissen, was die Verwandten gerade so tun.
Also Nachricht statt Gespräch.
Ja, das nicht. Nachrichten werden sozusagen zusätzlich geschrieben. Rund ein Drittel der 2000 Befragten bevorzugt weiter das persönliche Gespräch. Unter Familienmitgliedern rangiert das persönliche Gespräch deutlich an erster Stelle. Dann erst folgen WhatsApp und das Telefon.
Und zum Schluss schauen wir noch auf London. Das ist laut Umfrage die Megacity, in der man als Frau am besten leben kann. Warum London?
London hat in der Gesamtbilanz am besten abgeschnitten. Die Thomson Reuters Foundation hatte in 19 Megacities Experten für Frauenthemen gefragt, wie sicher Frauen in Städten vor sexueller Gewalt sind, aber auch, ob sie Zugang zu guter Gesundheitsversorgung und Bildung haben. Und da landete London vor Tokio und Paris.
Okay, das heißt, in London ist aber nicht alles super für Frauen, oder?
Genau, das lässt sich so nicht ableiten, denn in London gibt es zum Beispiel bis heute noch einen riesigen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Dass London trotz allem bei der Umfrage ganz weit oben gelandet ist, zeigt Kritikern zufolge, wie schwierig die Situation für Frauen insgesamt weltweit ist.
Danke, Alexandra, aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht mild zu Ende, auch die Nacht bleibt trocken. Morgen gibt's hier und da erstmal ein paar Nebelfelder, später wird's wieder sonnig und warm. Die Temperaturen steigen fast überall nochmal über 20 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.